Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger.
Ja moin, 25. November 2024. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk, eine neue Folge Moon Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Tag.
Wir sprechen heute über einen verrückten 12. Spieltag in der NFL. Vor allem der 19-Uhr-Slot. Ich weiß nicht, ob ich schon mal einen so verrückten 19-Uhr-Slot oder generell so einen verrückten Slot in der NFL erlebt habe, mit so vielen weirden Finishes, die gleichzeitig passieren. Also es gibt es schon häufiger, die sogenannte Witching Hour in der NFL. Aber gestern war noch mal anderes Level, habe ich das Gefühl.
Ja, weil so komische Spiele halt auch waren.
Also, ja.
Dass dann Onside-Kick klappt und woanders wird der Onside-Kick zum Touchdown zurückgetragen und du hast nochmal
den Last-Minute-Drive.
Genau, Last-Minute-Drive der Chiefs und alles ist irgendwie gleichzeitig. Ich habe das ja live dann natürlich nicht mitgekriegt. Ich habe ja nur mein Spiel mitgekriegt, was ja aber auch für sich verrückt genug war mit Bears gegen Vikings. Ja. Also das war ja eines dieser Spiele. Aber das war gestern ein super Reminder daran, wie eng in der NFL alles zusammen ist und dass jeden Sonntag alles passieren kann. Also wir haben wir auch in unseren Predictions oder als wir vor allem dann über Upsets und sowas gesprochen haben, haben wir beide noch gesagt, so, ja gut, Cowboys, Commanders, also das werden jetzt nicht die Cowboys gewinnen. Titans, Texans, das werden jetzt wahrscheinlich nicht die Titans gewinnen.
Chiefs, Panthers, wurde auf einmal nochmal spannend.
Richtig, und dann passieren halt ein Haufen, also vor allem im Texans-Titans-Spiel, ein Haufen völlig verrückter Dinge und auf einmal ist so ein Spiel total offen. Und du hast eben quasi kein Team, vielleicht die Lions im Moment als Ausnahme, wo du so ein Spiel einfach mal dann souverän auch wegverwaltet wirst, wo du Favorit bist, gewinnst es souverän und da kommt eigentlich nie Spannung auf.
Bevor wir aber über die Spiele sprechen, müssen wir noch kurz eine Entwicklung thematisieren, die sich schon vor dem Spieltag eigentlich zugetragen hat. Wir haben ja in der Donnerstagsfolge über Daniel Jones gesprochen, dass er gebencht wird und dann kam es noch deftiger. Die Giants haben nämlich Daniel Jones sogar entlassen.
Genau, und wir hatten ja am Donnerstag auch schon gesagt, was der Hintergrund eben von diesem Benching ist. Dass es natürlich irgendwo auch sportlich ist, aber die primäre Motivation dahinter ist finanziell. Weil wenn er sich noch verletzt hätte, hätte das eine Injury-Guarantee von über 20 Millionen Dollar noch getriggert. Das heißt, die hätten die Giants dann auch noch bezahlen müssen. Sprich, es war dann eigentlich in dem Moment, wo sie ihn benchen, relativ klar, egal was jetzt noch passiert dieses Jahr, der wird nicht mehr für die spielen. Und dann ist Daniel Jones eben zum Ownership gegangen, hat gesagt, ey, Leute, dann lasst mich doch gehen. Weil jedem ist klar, dass ich nach der Saison nicht mehr hier sein werde. Und es ist auch klar, dass ich dieses Jahr hier nicht mehr spielen werde. Und dann haben die Giants gesagt, okay, machen wir. Finanziell macht es keinen Unterschied für die Giants, ob sie ihn jetzt entlassen oder in 8-9 Wochen nach der Saison. Das war natürlich eine Frage, die ich auch viel gestellt bekommen habe, die viel rumging. Haben sie da jetzt irgendwie einen Vorteil, haben sie einen Nachteil davon? Irgendwie, keine Ahnung. Es ist egal, weil sie haben die Garantien dieses Jahr, die sie ihm so oder so bezahlen. Völlig wurscht, ob er im Team ist oder nicht. Und der Dead Cap Hit für nächstes Jahr ist der gleiche. Egal, ob sie ihn jetzt entlassen oder nach der Saison. Deswegen, in der Hinsicht macht es keinen Unterschied. Für Jones geht es jetzt natürlich darum, wo will er diese Saison beenden? Was gibt ihm die beste Chance dann? Weil er wird Free Agent sein. Irgendwer wird ihn jetzt fürs Veteran Minimum unterschreiben lassen für den Rest der Saison. Will er zu einem Contender, wo vielleicht ein Team einen besseren Backup sucht? Also Detroit wäre so ein Kandidat für mich. Hendon Hooker ist der Backup. Jetzt lass mal Jared Goff irgendwie, nicht, dass wir das hoffen, aber zwei Spiele verpassen. Und wenn du dann da einen Daniel Jones als Alternative hättest, glaube ich, bist du einem deutlich besseren Gefühl am Start. Baltimore vielleicht auch. Oder will er zu einem Team, bei dem er spielen kann? Das könnten die 49ers sein, falls Purdy doch länger ausfällt mit der Schulter. Da erfahren wir wahrscheinlich heute mehr. Es könnten aber auch die Raiders sein, die gestern Gardner Minshew für den Rest der Saison verloren haben. Ich denke nicht, dass Jones sich damit einen Gefallen tun würde, jetzt noch ein paar Spiele für dieses Raiders-Team zu starten und dann mit dem Tape, was er da haben wird, in die Free Agency zu gehen. Aber das werden wir jetzt wahrscheinlich bald in den nächsten Tagen wissen, vielleicht schon bevor wir dann die nächste Folge machen, wo er seine beste Chance sieht und wo er hingehen will.
Ja, grundsätzlich bin ich ja, haben wir ja schon mal ausführlich drüber gesprochen, ein Fan davon, von Contender-Teams, dass die einen Backup-Quarterback haben, der zumindest eine gewisse Baseline ermöglicht, weil ich es in diesen Zeiten, wo halt ja ganze Roster halt einfach darauf ausgelegt sind, Titel zu gewinnen, dann verletzt sich ein Spieler.
Genau.
Und alles ist quasi hinüber und du kannst eigentlich die Saison mehr oder weniger abhaken. Klar, manchmal schaffen Teams das dann trotzdem noch zu kompensieren, aber du brauchst halt eine gewisse Baseline. Deswegen bin ich grundsätzlich ein Fan davon,
total,
wenn Teams das so halt angehen und auch in die Backup-Position, Backup-Quarterback-Position investieren.
Gerade für die Lions geht es ja eben wirklich jetzt um diesen Nummer-1-Seed. Und ja, die stehen 10-1, aber die Vikings stehen 9-2 und die Packers stehen 8-3. Wie gesagt, wenn eben so eine Situation kommen würde, dass Goff, keine Ahnung, Woche 15, Woche 16 ausfällt, dann einen Daniel Jones zu haben, der dann die Offense ein paar Wochen lernen konnte und der dann da reinkommt und dir eben, wie du sagst, eine Baseline gibt, völlig andere Situation.
Wir starten in die Spiele von gestern mit dem Sunday Night Game. Die LA Rams haben gegen die Philadelphia Eagles gespielt. Die Eagles gewinnen am Ende mit 37-20. Sehr, sehr deutlich. Und ich muss genauso deutlich auch noch mal zum Ausdruck bringen, wie sehr es mir leid tut, was ich in der Offseason über Saquon Barkley gesagt
ich
jetzt habe.
Ich hätte heute nicht angebracht, weil ich weiß, dass der Schmerz in dir ist.
Es ist wirklich, man hat ja in dem Job, den wir machen, da trifft man manche Sachen, da prognostiziert man manche Sachen richtig, manche Takes altern gut, viele Takes altern schlecht. Wir beide versuchen, die dann auch immer aufzugreifen. So gerne ich auch Victory Laps drehe, drehe ich auch gerne Losing Raps. Also was heißt gerne, aber ich mache es, weil ich finde, es gehört
dazu.
Mit dazu. Ja. Und bei ganz vielen der Takes, die dann nicht eintreffen, da denke ich mir so, ja, aber zu dem Zeitpunkt war ich davon überzeugt und da stehe ich hinter und ja, dann ist es anders gekommen, abgehakt. So, lernt man draus, fertig. Bei dem Take tut es halt wirklich weh, weil ich ja eigentlich, wie viele Jahre lang Saquon Barkley Believer war.
Also du musst vielleicht den Take nochmal kurz sagen, weil ich weiß jetzt nicht, ob jeder weiß, wovon du redest.
Wir haben die Running Backs gerankt und ich habe ihn sehr, sehr tief gerankt. Also außerhalb der Top 10 auf jeden Fall. Du hattest ihn sehr, sehr hoch gerankt. Da waren
und
wir
immer noch zu
Meinung.
Niedrig wahrscheinlich.
Ja, also ich habe zum Zeitpunkt, ich finde schon, also ich habe ihn definitiv zu tief gerankt, weil ich die Zukunft falsch prognostiziert habe. Aber gemessen daran, was ich von ihm on tape gesehen habe, finde ich, hattest du ihn trotzdem einen Ticken zu hoch gerankt, weil ich konnte mir nicht vorstellen, dass Saquon Barkley nochmal diese Explosivität und Dynamik entwickelt, wie er es jetzt entwickelt hat.
Das war ja genau das, wo wir unterschiedlicher Meinung waren, weil ich ja eben gesagt hatte, ich finde, die ist noch da gewesen, die Giants haben halt eben nichts für
aber
ihn
so?
Getan. So natürlich nicht. Also ich habe jetzt nicht prognostiziert, dass der so eine Saison spielt. Ich meinte, mehr ist es in der Richtung, ich hatte ihn auf 3 gerankt, Nummer 3 Running Back in der Offseason. Du wirst wahrscheinlich keine 2 Running Backs nennen können, die eine bessere Saison spielen. Also er ist die Nummer 1
dieses Jahr. Gar keine Frage. Also da habe ich halt einfach wirklich, bin quasi zum falschen Schluss gekommen, nachdem ich ihn bei den Giants gesehen habe. Warum erzähle ich das? Warum sprechen wir da nochmal drüber? Für alle, die das Spiel vielleicht nicht gesehen haben. Saquon Barkley hatte gestern 255 Rushing Yards, dazu noch 47 Receiving Yards, über 300 Total Yards. Das war, diese 255 Rushing Yards ist Platz 9 in Rushing Yards in einem Spiel in der NFL-Geschichte. Und das im Jahr 2024. Barkley hat zwei neue Eagles-Franchise-Rekorde aufgestellt. Also, was heißt aufgestellt? Hat sie eigentlich pulverisiert. LeSean McCoy hatte vorher den mit den meisten Rushing Yards in einem Spiel. Das waren 217. und dann gab es noch Deuce Staley im Jahr 2000, der 296 Total Yards hatte. Da waren es nur ein bisschen mehr, die Barkley hatte, aber zwei neue Rekorde aufgestellt. Das Spannende aber eigentlich an diesem Spiel ist, dass es am Anfang gar nicht danach aussah, dass die Eagles dann am Ende ja auch so deutlich gewinnen. Weil es war ein starker Start der Rams und die standen sich eigentlich nur selber im Weg mit einem Fumble von Kyren Williams. Und die Eagles haben überhaupt keinen Zugriff bekommen, vor allem defensiv nicht. Und offensiv, das Run-Game hat nicht richtig gut funktioniert zu Beginn. Das Underneath-Passing-Game, was wir letzte Woche noch gelobt haben, lief nicht so richtig. Eigentlich gab es nur A.J. Brown, dafür war der umso wichtiger. Aber dann mit dem Start der zweiten Halbzeit, da gab es das erste richtige Saquon Barkley-Big Play. Ja. Und dann sind sie mehr oder weniger davongelaufen, im wahrsten Sinne.
Ja, es war eines dieser Spiele, in denen sie beim Run-Game auch geblieben sind, obwohl es in der ersten Hälfte nicht so geklappt hat, obwohl sie Drives nicht beenden konnten. Also sie haben Field Goals in der Red Zone gekickt. Sie hatten den Turnover on Downs, wo Jalen Hurts im Backfield getackelt wird. Sie hatten einfach, also in der ersten Halbzeit war es so ein bisschen unrund. Und dann aber eben, ja, erstes Play from Scrimmage, zweite Hälfte, 70-Yard-Touchdown-Run von Barkley zum 20-7, wo er erst diese zwei Schritte nach außen macht, dann zurück über die Mitte kommt, diesen ganzen Traffic navigiert, lässt noch einen Block von Landon Dickerson sich entfalten, dass der Gegenspieler aus dem Weg geräumt wird. Also diese Geduld und diese Vision auch, die er da hatte bei dem Run. Und ab da wirklich, nächster Drive war, fand ich, eine gute Mischung, die sie da dann drin hatten, mit Runs, mit kurzen Pässen, ein paar Scrambles von Jalen Hurts und dann eben auch wieder hier Barkley, dieses Mal durch die Luft. Big Play, Catch and Run, 31 Yards. Und Kenneth Gainwell mit dem Rushing Touchdown. Und das war das 27-14 und das war ja die Vorentscheidung letztlich in diesem Spiel. Ja, also wir haben vor dem Spiel ja drüber geredet, dass die Eagles eine klare Identität in ihrem Run-Game gefunden haben. Und das werden sie hämmern, bis du es wirklich über vier Viertel stoppst. Ich glaube, das ist ein klarer Takeaway, auch aus diesem Spiel jetzt spezifisch. Und wenn man die letzten Spiele sich anguckt, 161 Rushing Yards gegen die Bengals, 237 gegen Jacksonville, 187 gegen Dallas, 228 gegen Washington und dann gestern 314 Rushing Yards als Team in diesem Spiel. Es ist im Moment, es gibt kein Team, das das Run-Game so durchzieht wie die Eagles. Sie haben gestern ja auch in dem Spiel, also so viel wir hier Barkley auch loben können und müssen und was der auch, also der spielt ja wirklich toll mit sowohl was Explosivität angeht, als auch was Vision angeht, Contact Balance, all diese Sachen. Aber die Offensive Line blockt ja auch riesen Gaps dann teilweise frei. Ja. Also die hatten ja auch echt viel Rushing Yards vor Kontakt, weil die Line einfach richtig, richtig gut ist. Ja. Diese Kombination im Moment ist was kaum eine Defense in den Griff bekommt. Also die letzten Wochen hat es keine Defense in den Griff bekommen. Und auch das hatten wir vor dem Spiel ja angesprochen. Wir waren ja auch beide relativ klar bei den Eagles in der Prediction für das Spiel, dass es wahrscheinlich noch zu viel sein wird für diese junge Rams-Front, von der wir beide viel halten perspektivisch und die auch gerade im Pass-Rush echt Plays gemacht hat, ja, aber eben dieses Run-Game dann nicht stoppen konnten.
Ja, mein Hauptproblem eigentlich und für mich auch der Hauptgrund, warum die Rams-Defense dann so in der zweiten Halbzeit ja auseinandergefallen ist, natürlich waren die Gaps in der Line da oder in der Front da, aber die Secondary hat ja gar nichts gemacht. Also noch, es kommt ja jetzt nicht so unregelmäßig vor, dass man mal ein Gap in Höhe Line of Scrimmage freigeblockt bekommt als Running Back. Aber dann warten normalerweise auch weitere Spieler. Aber da wurde ein falscher Winkel nach dem anderen genommen, einen Tackle verpasst. Ja. Also teilweise gar nicht die Finger an ihn ranbekommen oder die Hände an ihn bekommen. So weit entfernt waren sie da. Und da stimmt dann auch, finde ich, die Gap-Zuordnung nicht, weil du hast ja normalerweise, ja, du hast die Line of Scrimmage, jeder ist für ein Gap verantwortlich, aber normalerweise gibt es ja dann auch für das Second-Level Aufgaben im Run-Game. Also, zusätzlich auch noch dann im Passspiel halt A.J. Brown überhaupt nicht in den Griff bekommen, allen voran.
Obwohl Devonta Smith ja nicht gespielt hat. Also Brown war ja noch mehr der Fixpunkt eigentlich. Das Passing-Game war eben, sie haben ja nicht viel vom Passing-Game gebraucht, die Eagles letztlich. Erste Hälfte noch ein bisschen mehr, bevor dann das Run-Game wirklich das Spiel übernommen hat. Hurts hat die negativen Plays weitestgehend vermieden. Ein Sack in dem Spiel, der war mies. Da hält er den Ball bei Third Down ewig, driftet immer weiter zurück, kassiert dann den Sack von Braden Fisk. Wie gesagt, diese Rams-Verteidiger haben auch ein paar Plays gemacht, gerade im Pass-Rush. Jared Verse hatte ein Play bei Dritter und Lang, wo dann die Eagles danach ein Field-Goal kicken, wo er Jordan Mailata also komplett zerstört mit dem Bull-Rush. Und das ist ein richtig guter Left-Tackle. Hurts hat, finde ich, auch ein paar Dinger verfehlt, die er treffen sollte oder zumindest besser treffen sollte, aber eben auch einige First Downs durch die Luft geholt. Der Touchdown auf A.J. Brown war gut platziert. Er hatte ein paar Scrambles, wo er den Drive rettet. Also in der Hinsicht bleibt es für mich auch ein bisschen Status Quo für Philadelphia. Wenn sie Spieler am Boden dominieren, und das machen sie im Moment besser als jedes andere Team in der NFL, dann kriegst du sie nicht davon weg und dann ist das Passing Game der Komplementärpart dazu und dann sind sie am stärksten. Ob das Passing Game sie tragen kann, falls sie das in den Playoffs dann brauchen, das ist für mich immer noch eine offene Frage, wo ich bei Hurts als konstanter Passer jetzt die gleiche Skepsis habe wie vor vier Wochen. Also sie spielen als Team deutlich besser. Wir sehen, wie die Defense eben auch in dem Spiel hier dann einen Zugriff kriegt im Laufe des Spiels. Wir sehen, was sie mit dem Run-Game machen können. Und das ist ein komplett Verbund gerade, wie sie Spiele gewinnen. Und das ist ja super. Wenn sie in Situationen kommen sollten Richtung Playoffs dann, wo sie sich wirklich aufs Passspiel stützen müssen, da habe ich die gleichen Fragezeichen wie vor drei, vier Wochen.
Bei den Rams muss man sagen, eigentlich sah das über weite Strecken offensiv richtig gut aus. Das Passspiel, Matthew Stafford. Aber irgendwie, auch insgesamt, Offense und Defense, war man dann qualitativ zu limitiert. Dann war es in der Defense, war es das Tackling oder die Run-Defense, die zu viele Big Plays zugelassen hat. Und in der Offense, ja, war es dann vor allem auch das, was wir erwartet haben, eigentlich die O-Line, die mit der Front der Eagles dann immer mehr Probleme hatte im Laufe des Spiels.
sie haben den Ball halt am Anfang wirklich gut bewegt. Und da, das ist ja das, was du ganz am Anfang, worauf du angespielt hattest, wo es echt so aussah, das könnte zumindest ein Shootout werden, wenn nicht sogar die Rams wirklich bringen mal die Eagles in eine Position, wo sie den Ball mehr werfen müssen. Stafford sah gut aus am Anfang, hatte aber auch einen Scramble mal gegen Pressure für einen First Down ganz
vor
früh.
Dem Scramble war er mit Minus Yards über die Saison, was, was Rushing angeht.
Ja, passt, glaube ich.
Ich glaube, irgendwie, es wurde in der Übertragung gesagt, ich glaube, 10 Runs für minus 7 Yards oder so. Hat er alle wettgemacht mit diesem einen Lauf.
Stark. Und dann, ja, eben, wie du gesagt hast, Kyren Williams fummelt den ersten Drive weg. Eigentlich hatte er zuerst diesen langen Run, wo er sich super durch die Mitte arbeitet, wirklich ein Big Play auch holt und dann eben beim nächsten Play kriegt er den Ball rausgeschlagen. Direkt der Drive danach, ja, aber eben wieder langer Drive, diesmal mit Touchdown, auch hier wieder Stafford, ein paar richtig gute Bälle über die Mitte, wieder Kyren Williams mit einem längeren Run. Also die ersten beiden Drives sahen echt gut aus. Und dann hat die Eagles Defense die Tür zugemacht. Also sie konnten Stafford dann mehr unter Druck setzen, das haben wir dieses Jahr auch gesehen bei Stafford, bei dieser Offense generell. Druck bereitet ihnen mehr Probleme als vielleicht auch die letzten ein, zwei Jahre. Und bei manchen konnte er auch einfach nichts machen. Also der Sack, den er spät im zweiten Viertel bei 3. und 9 kassiert, ist halt so ein Play, da kommt der Rusher von der rechten Seite sofort durch, weil der Right Tackle wirklich direkt verliert. Ja, dann kriegst du halt sofort einen Verteidiger auf die Nase und dann ist das Play halt vorbei. Die Coverages wurden auch immer enger, hatte ich den Eindruck. Die Passfenster wurden immer komplizierter für Stafford, für die Receiver. Sie haben immer noch ein paar Plays gemacht. Puka hatte wieder so einen irren Catch, wo er quer in der Luft steht.
Ja.
Sie haben immer noch, also auch der Touchdown auf Cup, dann ganz am Ende ist ja auch ein toller Wurf und ein guter Catch. Aber das ist eben schwer, dann den Ball so konstant zu bewegen. Geht weiter auch zu dem Punkt, den du gesagt hattest, Offensive Line. Die Rams hatten einfach kein konstantes Run-Game hier. Es waren wirklich ein paar, 3, 4 Big Plays am Boden und der Rest war keine verlässliche Production. 0 von 8 bei Third Down am Ende. Ein paar davon haben sie dann bei Fourth Down noch gerettet, aber das reicht dann eben nicht, wenn die gegnerische Offense so explosiv ist.
Letztendlich bedeutet das, dass die Eagles 7 Siege in Folge einfahren und 2 Siege jetzt vor Washington sind. Und ja, für die Rams ist noch nichts verloren, haben aber die Chance verpasst, in der eigenen Division auf die Cardinals und Seahawks aufzuschließen, aber weiterhin nur ein Sieg hinter Platz 1 und 2 in der NFC West. Lass uns weitermachen mit einem dieser verrückten Spiele um 19 Uhr, die um 19 Uhr gestartet sind. Die Bears gegen die Vikings, das Spiel, was du bei RTL Plus auch kommentiert hast und ganz aus dem Häuschen warst, nach dem Spiel zu Recht auch. Gleichzeitig hast du da noch nicht das Spiel Commanders gegen Cowboys gesehen.
Ja.
Fangen wir aber auch hier mal, ja, eigentlich muss man es von hinten aufziehen. Also grundsätzlich ist natürlich die Frage, was war das, was ist da bitte passiert? Und zum anderen, wie viele bittere Niederlagen kann ein Team noch verkraften? Letztendlich schlagen die Vikings die Bears 30 zu 27 in Overtime. So weit, so normal. Also, dass die Vikings hier das gewinnen mit 3 Punkten Vorsprung, dass die Bears es sogar in Overtime schaffen, das ist jetzt kein Schocker. Man muss aber dazu sagen, mit weniger als 2 Minuten auf der Uhr steht es 27 zu 16. Die Bears haben den Ball und ganz ehrlich, das Spiel ist natürlich zu dem Zeitpunkt eigentlich durch. Also es ist ein Two-Possession-Game. Du brauchst einen Touchdown plus Two-Point-Conversion plus Onside-Kick, den du recoverst und dann ja nochmal einen Score.
Genau, also Field-Goal, genau, ja.
Naja, wenn du in die Overtime willst.
Um es in Overtime zu bringen, genau.
Genau, du könntest das, ja auch noch einen Touchdown machen, dann gewinnst du es sogar. Ja, trotzdem.
Und vor allem, die Bears hatten auch keine Timeouts mehr an dem Punkt.
Also es ist quasi nahezu unmöglich, dass die Bears hier nochmal irgendwie ins Spiel kommen.
Dachte sich auch Kevin O'Connell, weil ich finde, wir müssten fast noch einen Play davor ansetzen.
Ja.
Darüber haben wir in der Übertragung auch gesprochen, weil das habe ich nicht verstanden oder das hat mich gewundert bei O'Connell. Die Situation war ja so, dass Minnesota, also die Bears haben ihre ganzen Timeouts schon verbraten gehabt. Dann geht's in die Two-Minute-Warning und die Vikings haben dann die Chance eigentlich, also gehen in die Two-Minute-Warning, wissen das dann in dem Moment schon. Dann noch in Führung eben nur mit 8 Punkten und haben 4. und 1. Damit gehen sie in die Two-Minute-Warning. 4. und 1 an der 7-Yard-Line der Bears. Wie gesagt, keine Timeout mehr für Chicago. Sprich, wenn du hier dieses eine Yard holst, ist Spiel vorbei.
Ja.
Und sie entscheiden sich aber dafür, aufs Field-Goal zu gehen, eben aus 8 Punkten 11 Punkte zu machen, um eben dann sich zu sagen, naja, was du gerade alles aufgezählt hast, was ja alles passieren müsste. Aber du öffnest eben zumindest diesen Spalt einer Tür, dass das noch passieren könnte. Das
Absolut.
Hat mich überrascht, dass sie da nicht dafür gehen, um dieses eine Jahr damit das Spiel zu beenden.
Im Nachhinein klingt das total logisch, was du sagst. Gleichzeitig sage ich auch, das, was ich alles aufgezählt habe, es ist wirklich ein sehr, sehr kleiner Spalt, den man aufgemacht hat. Aber du hast vollkommen recht. Das hätte man hier auch schon beenden können, das Spiel. Da kann sich Mike McCarthy vielleicht auch noch was zu Herzen nehmen. Aber dazu kommen wir später noch. Also, so, das ist die Grundvoraussetzung. Dann Caleb Williams mit einem super Drive erstmal zum Touchdown. Wir können gleich ins Detail gehen, einmal so die Fakten nacheinander, was dann alles passiert ist. Also einmal super Drive von Caleb Williams, Touchdown, die Two-Point-Conversion klappt. Das ist schon mal der Grundstein dafür. Dann recovern den Bears die Bears den Onside-Kick, weil die Vikings, ein Vikings-Spieler, den Ball ans, ich glaube, Schienbein war es.
Ans, genau, Johnny Munt, der Backup-Tight End, kriegt ihn ans Bein, weil dann, der Ball in seine Richtung bounced und er, statt Richtung Ball zu gehen, den Gegenspieler blockt. Was wahrscheinlich sein Assignment ist in dem Moment. Aber ich weiß nicht, ob du da nicht mehr noch gucken müsstest, wo der Ball hinfliegt. Weil so blockt er zwar den Gegenspieler weg, aber berührt eben den Ball. Und dadurch können sich dann die Bears draufstützen.
Sie recovern den Onside-Kick. Dann ein super Pass von Caleb Williams. Da haben sie ja nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr. Ein super Pass auf DJ Moore, der sie in Field Goal Range bringt. Sie spiken den Ball mit 4 Sekunden auf der Uhr. Und dieses Mal passt das Field Goal für die Bears. Ja, gab es nicht immer, nicht in diesem Spiel und auch vor allem in der Woche davor nicht. Dieses Mal verwandeln sie das Field Goal. Sprich, die Vikings haben in 22 Sekunden, genau genommen, 11 Punkte verspielt. Und das bedeutet Overtime. Also alleine diese Sequenz ist so verrückt, dass man sie, finde ich, einmal genau unter die Lupe nehmen musste. Egal, wie das restliche Spiel verlaufen ist.
Ja, und es war, ich meine, es war ja schon fast wieder passend, weil sie ja dann noch bei dem Touchdown-Drive mit Two-Point-Conversion dann am Ende, plötzlich kriegen sie ja einen richtig guten Return. Also der Start für diesen Drive war ein 55-Yard-Return von Carter, der sie dann direkt ja an die 40 für die Vikings schon bringt, wo sie dann den Drive ja erst schon in der gegnerischen Hälfte starten können.
Der Carter, der vorher
richtig
einen unglaublich dämlichen Fehler gemacht hat, nämlich einen Punt gemufft hat.
Genau.
Indem er den Ball, also er signalisiert seinen Gegenspielern hier, bleibt mal weg, den lassen wir bouncen, geht aber selber dahin, wo der Ball aufkommt. Das war so doof.
Richtig.
Und ich habe mich richtig für ihn gefreut, dass er dann nochmal irgendwie nochmal die Chance bekommen hat in dem Spiel, weil das hat den fast das Genick gebrochen.
Also für mich war es lang ein Spiel der verpassten Gelegenheiten für Chicago, bis sie dann am Ende jede Gelegenheit genutzt haben, um das noch in Overtime zu bringen. Also du hast wieder gleich das erste Field Goal, wieder ein geblocktes Field Goal. Also gleich der erste Field Goal.
Zwei hintereinander dann genau genommen für die Bears.
Genau.
Zwei geblockte
Letzte Woche
Field Goals.
Packers, diese Woche das erste gegen die Vikings. Kyro Santos kickt einfach auch super flach. Also das war gestern mehrfach auffällig, auch bei den Kicks, die er dann gemacht hat, dass der Verteidiger, oder also das gegnerische Special Team, fast regelmäßig die Hände noch irgendwie dran kriegt oder beinahe dran kriegt, weil er den Ball relativ flach kickt. Also du hast einen geblockten Kick früh im Spiel. Dieser Muffed Punt, der den Vikings dann letztlich einen Touchdown auf dem Silbertablett serviert. In der Phase in der zweiten Hälfte, in der Minnesota offensiv eigentlich nicht so einen Zugriff auf das Spiel bekommen hat. Und da geben sie ihnen dann diesen Touchdown. Dann hast du einen Fourth Down Incompletion, wo Caleb Keenan Allen nicht gut trifft. Ein Drop von Cole Kmet bei Third Down, der einen Drive beendet. Sie lassen bei dem Field Goal Drive spät, dann im vierten Viertel, also der Drive, über den wir gerade geredet haben für Minnesota, wo sie das Spiel auch hätten beenden können, eine 3. und 13 Conversion für Nick Mullens zu, weil Darnold für 2 Plays angeschlagen raus musste. Also, so viele Momente in diesem Spiel, wo ich mir dann immer aufgeschrieben habe, okay, hier Bears, verpasste Gelegenheit, hätten sie was, so. Und dann plötzlich am Ende reißen sie dieses Spiel doch noch mal rum. Zumindest bringen sie es in Overtime.
Ja, sie hatten einen Drive vorher schon eine Szene, wo es sich schon angebahnt hat, dass Caleb gerade heiß läuft mit dem 4. und 4 und einen super Scramble, wo er noch über einen am Boden liegenden Verteidiger drüber hüpft und das First Down holt und dann am Ende ist es ein Touchdown zu Moore und damit sind die Bears überhaupt erst wieder dran gewesen.
Genau, das war das 16-24, nachdem dann der nächste Drive der Vikings war dann der zum 27-16 mit dem Field Goal, aber es ist eine gute Überleitung, weil ich aus Bears Sicht eben, auch wenn das jetzt natürlich wieder eine bittere Niederlage ist, aber trotzdem.
Ja, über die Overtime müssen wir gleich noch kurz sprechen, was da passiert ist. Aber
ja, genau. Die übergreifenden Takeaways für Caleb Williams sind unfassbar positiv in meinen Augen. Und das war für mich ja die primäre Frage für dieses Spiel aus Bears Sicht. Wir haben ja eine Preview auch gemacht für das Spiel. Eben war das, was wir von Caleb gegen Green Bay gesehen haben, war das eine einmalige Sache oder war das ein Schritt in die richtige Richtung, auf den sie jetzt aufbauen nach dem Koordinatorwechsel. Und das hat er gegen die Vikings komplett bestätigt. Also er hat schnell gespielt. Er hatte 4, 5 richtige Laser über die Mitte in ganz, ganz enge Fenster. Er hat gescrambled, wenn es notwendig war. Er hat kreiert. Den einen hast du gerade angesprochen. Er hatte diesen langen Pass auf DeAndre Swift vor dem ersten Bears-Touchdown, wo er aus der Pocket nach rechts kommt. Und den, also den kriegen nicht viele Quarterbacks da noch so reingedroppt. Er hat die Pocket, fand ich, meistens gut gemanagt. Er war decisive. Hatte einmal Interception-Glück, so, aber was seine ganze Herangehensweise an das Spiel anging, wieder so viel mehr der Playmaker, zusätzlich zu konstanterem In-Structure-Play. Und das gegen eine taffe Vikings-Defense. Bis auf eben dann in Overtime. Und sein einzig, also das eine wirklich, wirklich negative Play von ihm in diesem Spiel, wo ich, was auch ein bisschen dann wieder ausgesehen hat, wie Patriots, wie Cardinals-Spiele. 2009, ja, Zeit, er hält den Ball ewig, scrambled nicht los, wirft ihn nicht weg und wird dann 12 Yards im Backfield gesackt. Und das beendet quasi den Overtime-Drive für die Vikings im Gegenzug kriegen, für die Bears im Gegenzug kriegen die Vikings den Ball, kicken das Field Goal und gewinnen damit das Spiel. Trotzdem, ich gehe aus dem Spiel weiter sehr viel positiver nochmal, was Calebs Entwicklung angeht.
Wie schauen wir denn auf die Vikings insgesamt? Weil letztendlich, also die Defense, dann in der Overtime plötzlich wieder da gewesen, aufgewacht, nachdem man fast nichts verteidigen konnte vorher. Aber dann, ja, komplett zugemacht, den Laden in der Overtime. Und die Offense Probleme gehabt, teilweise auch ein kurzes Feld geschenkt bekommen. Gleichzeitig auch hier wieder in der Overtime dann ein richtig, richtig guter Drive. Ja. Über 90 Yard in Field Goal Range. Nee, 90 Yards können es nicht. Waren es 90 Yards? Nee,
86.
Ja, und knapp
Nee, das stimmt nicht. 68. So rum ist richtig.
Wo habe ich mir denn die 90 notiert? Hatte Sam Darnold muss aber, glaube ich, 90 Yard Drive gehabt haben. Kann das sein? Wie auch immer. Auf jeden Fall war es ein guter Drive. Das wollte ich eigentlich hauptsächlich sagen, der sie in Field Goal Range bringt. Was nehmen wir aus dem Spiel für die Vikings mit?
Sie hatten immer wieder Big Plays. Das war für mich Teil der Story des Spiels aus ihrer Perspektive. Mhm. Und sie hatten am Ende eben, als sie dann die Plays gebraucht haben, da haben sie auch gemacht. Ich habe 2 Punkte für Minnesota offensiv, bevor wir noch ein bisschen ins Detail gehen können, die man ihnen vielleicht ein bisschen ankreiden muss. Zum einen eben, dass sie es nicht geschafft haben, in der zweiten Hälfte das Spiel mehr zu kontrollieren. Das war an sich da, weil vor dieser ganzen wilden Sequenz am Ende hatten die Bears in der zweiten Hälfte Turnover und Downs, also Bears Offense, Turnover und Downs, Punt, Punt. Da haben sie nichts gemacht, da haben sie nicht gescored. Da haben sie 10 Punkte, diese 10 Punkte, die sie in der ersten Hälfte hatten, die hatten ja Bestand bis ins vierte Viertel. Und da hat Minnesota es offensiv eben nicht geschafft, das Spiel mehr zu kontrollieren und das so ein bisschen mehr wegzupacken. Und dann der andere Punkt eben ist diese Field-Goal-Nummer, die ich ja schon angesprochen habe, wo ich denke, dass sie da vielleicht am Ende mehr auf das ist ja eine Coaching-Frage, wo es mich gewundert hat, dass sie das Spiel nicht mit der Offense entscheiden wollen. Aber sie haben, fand ich, immer wieder Big Plays gehabt. Also der erste Drive war ja fast der konstanteste von Minnesota, der erste Drive in dem Spiel. Da haben sie den Ball richtig gut bewegt und Aaron Jones fummelt ihn an der 1-Yard-Line weg. Das hat sie ja da natürlich auch Punkte gekostet. Danach kannst du es eigentlich immer an den Big Plays erzählen. Du hast den Shot zu Addison, der führt zu einem Touchdown. Einen Shot zu Justin Jefferson, kreiert eine Defensive Pass Interference-Strafe an der 5-Yard-Line, führt zum Touchdown. Und der Shot auf Addison direkt zum Start in die zweite Hälfte führt zum Field Goal. Das plus eben der Touchdown nach dem Muffed Punt, das waren die 24 Punkte, die sie gemacht haben, bis zu dem Field Goal ganz am Ende. Und ich dachte immer wieder in dem Spiel, hatte ich den Eindruck, okay, jetzt kriegen sie mit dem Run-Game was hin. Jetzt finden sie so ein bisschen einen Rhythmus. Und dann war es aber doch wieder nur ein Play, zwei Plays und dann irgendwie Ball wieder weg. Dazu fand ich es auffällig, zweite Hälfte vor allem, dass Chicago mehr Druck mit dem Foreman-Rush bekommen hat. Vikings haben Cam Robinson verloren, ihren Left-Tackle, der ja schon Christian Darrisaw ersetzt. Also hatten da noch mal ein Backup dann drauf. Das hat man gemerkt. Chicago in der ersten Hälfte hat es versucht mit dem Foreman-Rush. Die sind ja kein Blitzing-Defense in dem Sinne. Und hatten nicht viel Zugriff. Zweite Hälfte fand ich dann deutlich, deutlich besser. Da hat Darnold dann wirklich auch Plays gemacht. Und dann hat Darnold wieder auch hier, dann gerade spät im Spiel, hat er diese Plays, High Leverage, Third Down, Zweiter und Lang, Erster und 20 und so weiter. Da hat er dann die Plays auch gemacht. Also Darnold fand ich habe mir bei ihm 2-mal Interception-Glück aufgeschrieben. Ansonsten fand ich, hat er ein gutes Spiel gemacht gegen eine taffe Defense, die vor allem in der zweiten Hälfte viel Druck gemacht hat. Und Justin Jefferson wollte ich hier noch kurz erwähnen, weil der steht im Boxscore mit 2 Catches für 27 Yards am Ende. Und jetzt guckt man, sagt man natürlich, puh, ja, irgendwie toughes Spiel. Es war extrem auffällig gestern. mehrere der Big Plays, die Jordan Addison dann hatte, der hat ja den großen Boxscore in dem Spiel, waren, weil Jefferson mehrere Verteidiger auf der gleichen Seite gebunden hat. Oder weil er den einen Verteidiger, der Richtung Addison auch gehen könnte, noch so ein bisschen wegzieht. Solche Sachen waren immer wieder zu sehen. Plus er hat zwei Pass-Interference-Strafen gezogen, die natürlich nicht im Boxscore stehen. Eine davon eben hat zum Touchdown geführt für Minnesota.
Unterm Strich, ist es die nächste bittere Bears-Niederlage. 5 Niederlagen in Folge jetzt. Darunter ein Hail Mary, den Washington anbringt. Das geblockte Field Goal gegen die Packers letzte Woche. Und jetzt diese Aufholjagd und am Ende trotzdem verloren, obwohl man ja sich so gut wieder rangekämpft hat und auch die Chance dann den Ball hatte in Overtime. Mhm. Das ist ja sonst häufig das Problem an diesem Regelwerk. Das ist schon hart. Also da kann man noch so viel über positive Entwicklung sprechen, wenn man diese Spiele immer so verliert oder regelmäßig so verliert, dann tut's halt weh.
Und es ist eben ein schmaler Grat jetzt, weil wir haben ja über den Restschedule der Bears auch gesprochen. Die haben den toughesten Restschedule in der NFL. Diese Coaching-Thematik wird halt jetzt nicht leiser werden. Ich bin ganz klar der Meinung, der Koordinatorwechsel jetzt hat einen riesen positiven Effekt gestern, generell auf die Offense gehabt, gestern und letzte Woche gegen Green Bay. Wir sehen ja auch nicht nur Caleb, sondern auch, wie das Green Game funktioniert, solche Sachen, wie sie eben offensiv in solche Spiele auch wieder reinkommen, wo sie mal 2, 3 Drives hatten, die gar nicht geklappt haben und plötzlich kommen sie wieder zurück. Sowas war ja vor 3, 4 Wochen fast undenkbar. Also da sehen wir schon eine klare positive Entwicklung. Trotzdem siehst du jetzt auch ziemlich deutlich, wie Matt Eberflus eben schon angezählt ist.
Ja.
Und ich glaube, wir beide gehen nicht davon aus, dass die jetzt noch viele Spiele gewinnen, den Rest der Saison. Und jetzt ist es eben dann, das wird dann so eine schwierige Dynamik, weil auf der einen Seite kannst du natürlich sagen, ja, Matt Eberflus, kein guter Rekord, dieses Jahr jetzt wieder eingebrochen, Erwartungen nicht erfüllt und so weiter. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt gerade offensiv was ins Rollen bringst, wenn du jetzt offensiv wirklich einen Koordinator vielleicht gefunden hast und Caleb Williams damit stärkst und so weiter. Und seine Entwicklung ist ja eigentlich auch mit das Wichtigste, wenn nicht das Wichtigste für diese Franchise. Willst du das dann aufreißen nach der Saison, weil du denkst, wir könnten einen besseren Headcoach finden, was durchaus möglich ist. Und ich glaube auch, Eberflus hat keinen guten Job als Headcoach gemacht bisher. Aber das ist halt dieser schmale Grat jetzt. Und das ist ja genau das Thema wieder. Sie haben eben Eberflus behalten in dem Wissen, dass sie einen Nummer 1 Quarterback oder einen Quarterback an 1 draften werden. Wie sehr färbt sich das jetzt noch auf deine, oder wie sehr drückt das jetzt noch auf diese Entscheidung durch, die jetzt dann in ein paar Wochen gefällt werden?
Das Gute ist ja, das muss ja niemand jetzt entscheiden, weil diese Saison ist Testphase. Der Rest ist Testphase. Und ich glaube, dass die nächsten Spiele da sehr viel Aufschluss geben könnten, je nachdem, wie die Spiele laufen. Wenn du dann noch das ein oder andere überraschend gewinnst, wenn du dich weiterhin gut entwickelst, wenn Caleb immer noch weiter eine positive Entwicklung zeigt, wenn die jetzt den Rest der Saison auch alle Spiele verlieren, egal wie knapp und wie ärgerlich, ich glaube, dann muss man schon ernsthaft darüber nachdenken, da noch was zu verändern. Kann ja aber auch sein, dass sie wirklich noch die ein oder andere Überraschung irgendwie eintüten können und dann, glaube ich, blickt man da anders drauf. Ich glaube, das Gute ist, dass du das halt jetzt nicht nach Woche 12 entscheiden musst, sondern nach Woche 18.
Das ist halt so diese Weichenstellungsmomente, finde ich. Weil, wenn jetzt auf die letzten drei, diese drei Spiele, sagen wir, sie hätten 2 davon gewonnen, also Commanders, Packers und Vikings. Sagen wir, sie hätten 3 davon gewonnen.
Aber selbst dann müssten sie es nicht jetzt entscheiden. Und selbst dann könnten sie jedes Spiel verlieren und dann würden wir trotzdem wieder kritisch darüber sprechen.
Aber dann wäre ja ein ganz anderer Puffer irgendwo da. Jetzt eben, wo du schon mit einer Niederlagenserie in diesen toughen Reststretch reingehst, also da ist ja nicht viel. Wenn die mehr als 2 bis 3 Spiele gewinnen, wäre es ja eine Überraschung jetzt den Rest der Saison.
Wie groß ist der Puffer von Mike McCarthy, ist da meine Gegenfrage. Die Washington Commanders haben ein noch verrückteres Spiel geliefert, zusammen mit den Dallas Cowboys gestern Abend. Und ich habe selten ein so sloppy Game gesehen wie dieses hier. Kommt ab und zu mal vor, aber das war schon beeindruckend. Die 3. Niederlage in Folge für Washington und es war aber ein Spiel der Special Teams. Nicht immer nur im positiven Sinne. Also klar, das gegnerische Special Team hatte dann meistens auch was Positives zu vermelden, wenn das Gegnerische was falsch oder schlecht gemacht hat. Aber ja, was hatten wir alles dabei? Geblocktes Field Goal, geblockte Field Goals sogar.
Mehrere, richtig.
Verschossene Field Goals, wir hatten einen geblockten Punt, wir hatten einen verschossenen Extrapunkt kurz vor Ende, wir hatten einen Kick-Return-Touchdown, einen Onside-Kick-Return-Touchdown, wirklich alles dabei, was sich das Special-Team-Herz so vorstellen kann. Und das Verrückte ist, dieses Spiel war auch wie so eine Ketchup-Flasche. Bis 8 Minuten vor dem Ende steht es 13-9. Das Spiel ist am Ende 34-26 ausgegangen. Also wir haben bis zu diesem 13-9, beziehungsweise als dann der nächste Drive losging, haben wir in dem ganzen Spiel 3 Touchdowns gesehen und 11 Punts. Und dann ist die Ketchup-Flasche so richtig, dann ist alles rausgekommen.
Kam alles raus, ja. Der Boxscore sieht auch super witzig aus, weil du hast dann erstes Viertel 3-0 Washington, zweites Viertel 3-0 Dallas, drittes Viertel 7-6, viertes Viertel 24-17.
Ja, pass auf. Nämlich bei 8 Minuten vor dem Ende gibt es folgende Drives. Touchdown Cowboys, Touchdown Commanders. Touchdown Cowboys, Field Goal Commanders. Punt Cowboys, Touchdown Commanders, Touchdown Cowboys, Interception Commanders. Und dann ist das Spiel vorbei mit 34-26. Dieses Ende war so wild und ich glaube, über das Ende muss man auch am ehesten sprechen in diesem Spiel.
Ja, weil ja eben, du hast jetzt ja alles schon angesprochen, ich meine, das hat sich ja schön verteilt irgendwie auf beide Seiten mit verschossenen Field Goals und so weiter und so fort und geblockter Punt und dann der Return war dann wieder bei den Cowboys, die Plays davor waren bei Washington, aber das ist überhaupt am Ende, also dieser Endscore ist ja in dem Sinne ein bisschen irreführend mit 34-26, weil eigentlich hätte dieses Spiel ja auch in die Overtime gehen müssen, weil die Commanders.
Ja, absolut.
Gleichen sie es aus.
Ich möchte klugscheißen.
Ja.
Eigentlich hätten die Commanders das gewinnen müssen, weil sie für 2 gehen.
Okay, ja, guter Punkt. Ist glaube ich, ein sehr guter Punkt. Sie machen auf jeden Fall einen Touchdown. Sie gehen 20-27 hinten. Sie machen 20 Sekunden vor Ende wieder so ein Play. Wieder kriegen die Commanders so einen späten, langen Touchdown. 86 Yards, Terry McLaurin macht den Touchdown 27-26 und dann eben, genau, ist die Entscheidung, sollten sie dafür 2 gehen, das Spiel damit versuchen zu gewinnen. Sie wollen den Extrapunkt kicken, der geht links daneben und dann müssen sie eben diesen Onside-Kick machen und dadurch entsteht ja erst dieses 34-26, also der letzte Cowboys-Touchdown in dem Sinne ist ja ein bisschen den kuriosen Umständen geschuldet, sagen wir
mal. Den du auch nicht hättest machen dürfen, by the way.
Aus Cowboys-Sicht meinst du, ja, an sich solltest du da runtergehen, ja.
Weil wie viele Punkte Abstand sind das dann? 8.
Ja, Washington hat ja dann nochmal, was waren es, 12 Sekunden oder so.
Der Hail Mary ist kurz vor der Endzone runtergekommen. Washington hat dieses Jahr schon Hail Mary converted, haben sie schon geschafft. Und lass den mal 2-3 Yards weitergehen in die Endzone und dann fangen die den. Und dann machen die noch eine 2-Point-Conversion. Und dann geht das trotzdem in die Overtime. Was glaubst du, was dann los ist, dass der Dude den Onside-Kick zum Touchdown trägt?
Ja, an sich auch.
Hast Stichwort, du recht. Stichwort schmale Spalz. Spalz? Mhm. Was ist die Mehrzahl von Spalt? Spälte? Sie lassen auch einen schmalen Spalt offen. So. Spalt, Plural, das google ich jetzt.
Ich meine, wir müssen ja aber. Um mal das Spiel, also das war einfach völlig verrückt am Ende, aber um es mal ein bisschen mehr einzufangen, müssen wir an sich auch drüber reden, über den Punkt, Washington war hier 10 Punkte Favorit.
Spalte?
Das klingt eher wie das Verb, oder also wie der Aufruf. Aber gut.
Wie der Imperativ,
ja, genau,
aber
genau.
Es ist der Plural von Spalt ist Spalte. Die Spalte dann, oder was? Ja, ach, die Spalte ist damit gemeint. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn. Egal, komm. Ich hänge mich hier auf. Das verwirrt mich. Die Spalte ist der Plural von Spalt.
Er wirft sich in die Spalte. Die Commanders sollten so ein Spiel ja gar nicht so eng werden lassen. Das ist schon so dieses, finde ich, ein Thema, wenn wir jetzt mal versuchen, ein bisschen zurückzugehen, ein bisschen 2 Schritte zurückzumachen, Big Picture drauf zu gucken. Das war ja letztlich eine große Frage für dieses Commanders, oder ist eine große Frage für dieses Commanders-Team. Was sehen wir von denen in der zweiten Saisonhälfte? Die haben jetzt 3 in Folge verloren. Wenn sie den Hail Mary gegen Chicago nicht getroffen hätten, wären es 4 der letzten 5, die sie verloren hätten.
Haben sie
hätten.
Aber.
Haben sie aber, richtig. Und ich denke, wir müssen
wenn sie den hier getroffen hätten, wenn sie hier den Extrapunkt gemacht hätten.
Ja, dann geht's in Overtime, richtig. Ich denke, wir müssen mit der Offense beginnen, weil wenn die Commanders eine Chance auf ihr Ceiling haben wollen, Ja. Dann muss es von der Offense kommen. Und das war jetzt die letzten Wochen nicht der Fall. Hier, Offensive Line, denke ich, ist der Startpunkt. 4 Sacks, 8 Quarterback-Hits in dem Spiel gegen Jaden Daniels, der sich gut bewegt hat am Boden. Also er hatte ja diese Rippenverletzung, die er vor dem Bears-Spiel hatte. Wahrscheinlich schon was ihn noch beeinträchtigt hat die letzten Wochen. Aber ich fand jetzt die letzten beiden Spiele, vor allem gegen Pittsburgh und Philadelphia, war es eher so, dass die beiden Defenses ihm die Rushlanes einfach weggenommen haben. Also wenn er loslaufen wollte, war direkt ein Verteidiger da. Hier hat er wieder Räume gefunden. Also er hat mehrfach converted, auch First Downs geholt. Gleich das erste lange Third Down war ein designter Quarterback Run, da explodiert er wirklich auch durch die Gap in der Mitte, holt das First Down. Zweiter Drive, da war der Drive Opener, ein Zone Read Play für Daniels mit Vorblockern, wo er auch laufen konnte. Also das sah eigentlich schon wieder relativ explosiv aus, fand ich, am Boden. Sie hatten diesen Drive auch zum Starten. Die zweite Hälfte, der eigentlich richtig gut aussah. Quick Game mit Run Game kombiniert. So, das war wahrscheinlich ihr rundester Drive in dem ganzen Spiel. Auch mit mehreren designten Quarterback Runs, inklusive dann dem Touchdown. Und das war so ein Drive, wo ich dann dachte, ja, das ist halt schon immer noch da mit dieser Offense. Aber das Run-Game, abgesehen vom Quarterback-Run-Game, war einfach lange kein Faktor in dem Spiel. Und anfangs dachte ich noch so, ja, da geht ein bisschen was, sie können den Ball am Boden bewegen. Sollte ja eigentlich auch machbar sein gegen diese Cowboys-Front. Aber Dallas hat es immer besser verteidigt. Die hatten dann regelmäßig auch Leute im Backfield oder haben die Stops direkt an der Line of Scrimmage gemacht, haben die Jet-Sweeps und sowas gut verteidigt. Da kam Washington wirklich außerhalb vom Quarterback-Run-Game nie in den Rhythmus. Und dann war es so dieses Ding, dass Washington halt nicht offensiv nicht so richtig ankam, fand ich, in dem Spiel. Der erste Drive ist ein Field Goal, letztlich ein kurzer Field Goal Drive. Sie hatten selbst ein Missed Field Goal. Dann danach eben Punt, Punt, Interception, Punt. Das war der Rest der ersten Hälfte für die Commanders. Washington am Ende 412 Yards offensiv. 198 davon kamen in den letzten 5,5 Minuten. Also es war wirklich dann auch alles da, wie du gesagt hast. Am Ende, die Ketchup-Flasche geht am Ende halt raus. Immer wenn man das Gefühl hatte, dass vielleicht was gehen könnte, ist irgendwas schiefgelaufen. Hast du irgendwie ein Fumble, hast ein negatives Play bei Second Down, Sack, irgendwie sowas. Und der Drive ist dann doch wieder schnell vorbei. Daniels, ich fand, er war ein paar Mal ungenau durch die Luft. Das war jetzt nicht das größte Problem. Ein, zwei Mal late, wo er es dann Cowboys-Verteidiger noch erlaubt hat, ins Play reinzukommen. Die Interception geht nicht auf ihn, da wirft er den noch aus der Bewegung gegen Druck, wirft den kurz, Robinson kriegt den nicht kontrolliert und dann der Abpraller landet bei der Defense, also der geht, wenn dann eher auf Robinson in dem Fall. Und Daniels hatte immer noch diese ultraschnellen Underneath-Pässe mit seinem schnellen Release, da öffnet er wirklich auch Passfenster. Die Leichtigkeit, finde ich, ist halt nicht mehr so da in der Offense insgesamt. Und Washington muss in der Line of Scrimmage besser standhalten, um konstanter den Ball bewegen zu können. Und das war letztlich gestern ein großer Teil des Problems, warum sie eben erst ganz spät im Spiel dann reingekommen sind. Gleichzeitig sage ich aber auch, die Plays für die Offense waren auch in dem Matchup da. Also das Quick-Game war da, wie gesagt, Quarterback-Run-Game war da. In der Hinsicht fand ich was schon positiver als das, was wir die letzten beiden Wochen gesehen haben. Also wo wir in meinen Augen Defenses gesehen haben mit den Eagles und den Steelers, die einfach sehr gut auf dem drauf saßen, was Washington offensiv machen wollte. Das hier war für mich kein Spiel, wo ich jetzt sage, ja, die Cowboys-Defense haben das auch so gemacht. Aber sie haben eben an der Line genug gegen das Run-Game gemacht, sie haben genug Big Plays gemacht, sie haben die beiden Turnover gekriegt. Und dann ist für Washington eben, das ist dann zu viel, um die eigene Defense mitzutragen, wenn die so spielt wie gestern.
Vielleicht noch ein, zwei Sätze zur Offense der Cowboys, die überraschend gut gespielt hat. Cooper Rush mit einem, also nachdem ich ihm die NFL-Tauglichkeit abgesprochen habe, natürlich dann mit so einem Spiel mit 247 Passing Yards. Und zwei Touchdowns. Das sah deutlich besser aus als letzte Woche.
Auf jeden Fall. Und du brauchst natürlich, wie gesagt, die waren 10 Punkte Underdog in diesem Spiel. Backup, Quarterback drauf und so weiter. Du brauchst natürlich so ein paar Breaks. Und sie hatten den 99-Yard-Kickoff-Return-Touchdown von Kevonte Turpin.
Der erstmal den Ball fallen lässt. In aller Seelenruhe aufnimmt, dann einen Spin-Move macht.
Wie der halt beschleunigt, ist halt unfassbar.
Ja, das ist crazy. Auch der Spin-Move, der war so explosiv. Ja, ich habe ihn mir wirklich, glaube ich, 4-5 Mal angeschaut oder so. Das ist crazy, dass er auch genau das Loch, das Gap trifft mit diesem Spin-Move. Das ist schon verrückt. Also den Spin-Move macht er nach 2 Meter, bevor ihn jemand berühren kann und lässt damit 2 Leute komplett aussteigen.
Ja, total. Und sie kriegen einen 80-Yard-Touchdown-Drive zum Starten, die zweite Hälfte, wo sie den Ball bewegen. Cooper Rush, alles in allem, hat ein relativ sauberes Spiel gemacht. Jetzt keine mega Böcke drin. Er hatte diesen einen Pick, der zurückkam per Flagge. Der sah im ersten Moment richtig übel aus, aber sah vor allem deswegen übel aus, weil da eben auch eine Pass-Interference drin war. Und dann der Touchdown auf Schoonmaker ist ein Coverage-Bust bei den Commanders. Dallas hat immer wieder mit dem Play-Action-Pass-Spiel Erfolg gehabt. Rico Dowdle fand ich sah gut aus gestern. ich glaube nicht, dass wir jetzt wahnsinnig viel Neues noch lernen werden über die Cowboys Offense dieses Jahr, auch mit dem Spiel gestern nicht. Aber natürlich, wenn wir hier auch durch die Linse Washington Playoff-Team Fragezeichen drauf gucken, dann willst du nicht von einem Backup-Quarterback mit einer Offense, die letzten Wochen eigentlich ja gar nicht funktioniert hat, mehrere Touchdown-Drives eingeschenkt bekommen, immer wieder, dass die den Ball bewegen können, einigermaßen konstant bewegen können. Und du halt auch nicht den Zugriff auf so einen Quarterback dann kriegst. Also Cooper Rush wurde einmal gesackt gestern in dem Spiel.
Lass uns noch auf die restlichen Spiele schauen, die noch so stattgefunden haben. Die Lions zum Beispiel haben souverän gegen die Colts gewonnen, 24-6. Die Dolphins deutlich gegen die Patriots mit 34-15.
Miami
ist dabei. Dolphins, die laufen heiß gerade. Gefällt mir sehr gut. Die Buccaneers haben mehr als deutlich gegen die Giants gewonnen.
Das war eins der witzigeren Spiele gestern.
Ja, Baker Mayfield, ich weiß nicht, wie witzig die Giants-Fans das fanden, aber
Baker war schon on fire gestern.
Meine Haupterkenntnis, und das habe ich dir auch geschrieben, ich habe mich gefragt, weil ich ja damals im Baker Mayfield Hype Train saß, steige ich nochmal wieder ein, und ich bin schon seit ein paar Wochen eigentlich wieder eingestiegen, und gestern war das i-Tüpfelchen, das ist der geilste Spieler der NFL. Also alleine wie er gespielt hat, sportlich, das zum einen, aber dann halt
dieser Jubel.
Noch der Jubel, ja, der Tommy DeVito, der Italiener, der
vor allem halt kennt den Move. 300% maximal
völlig übertrieben. Völlig übertrieben, aber großartig. Kurz nach der Halbzeit stand schon 30-0, da ist man schon nach Hause gegangen in Scharen. 30-7 am Ende. Keine Tommy DeVito Magic, auf die ich irgendwie so ein bisschen gehofft hatte, dass es da plötzlich. Ich meine, letztes Jahr, als er reinkam und gut gespielt hat, wild gespielt hat, aber.
Ich war da ja doch deutlich skeptischer als du. Ja. Ich hatte auch die Bucks -6 als einen Pick für
diese Woche. Sagt er ganz stolz, nachdem er die Patriots über die Dolphins genommen hat.
Fair, ja. Aber die Giants sehen halt im Moment aus wie das schlechteste Team der NFL, und die Bucks sehen aus wie ein Team, das diese Division absolut noch gewinnen kann. Das ist noch nicht durch, diese Division.
Die Chiefs gewinnen weiterhin, und die haben sich gedacht, unspektakulär und souverän geht nicht. Komm, wir lassen die Panthers nochmal wieder rankommen.
Nur um ihn dann
kurz vor Ende ein Field Goal zum 30-27 einzuschalten.
Ja, gut, du darfst halt Patrick Mahomes nicht 1,45 oder was es war auf der Uhr noch lassen. Aber das war das beste NFL-Spiel von Bryce Young bisher. Das war jetzt, die letzten Wochen war schon so ein bisschen positiver Trend. Er hatte ein paar ganz Spiele, wo es ein bisschen besser aussah. Gestern war sein bestes Spiel. Er hatte 6-7 wirkliche High-Level-Würfe in diesem Spiel. Ich habe einen Thread auf Twitter gemacht, also da sind einige davon auch drin. Der wirkt ruhiger in der engen Pocket, der setzt seine Würfe gegen Pressure, trotzdem präzise, der hat einen tollen Touch. Also das hat mir richtig viel Spaß gemacht, das Spiel dann im Real Life anzugucken. Und ich glaube, aus Chiefs-Sicht gibt es halt zwei bedenkliche Punkte. Die Offensive Line, die hat wieder gewackelt gestern. Mahomes wurde 5-mal gesackt. Mehr wurde Mahomes noch nie in einem NFL-Spiel gesackt.
Gegen den furchteinflößenden Panthers-Pass-Rush.
Richtig. Und Kansas City hat den Ball ja trotzdem gut bewegt. Also Mahomes hatte auch ein gutes Spiel. Der hat auch ein paar tolle Plays gemacht. Natürlich wieder so ein langer Scramble am Ende, um das Field Goal zu ermöglichen. Kennen wir ja schon. Aber wieder Red Zone Offense. Da kriegen sie wieder Probleme, haben sie wieder Strafen drin. Wieder dann so schlechte Plays bei First Down, bei Second Down. Es ist kein neues Thema dieses Jahr. Und dann eben, die Defense ist nicht mehr diese dominante Unit, die sie in der ersten Saisonhälfte waren. Das setzt die Offense dann noch mehr unter Druck. Und ja, sie gewinnen halt dann so ein Spiel wieder. Aber meine Skepsis bleibt, wenn ich da Richtung Playoffs denke.
War es auch das beste NFL-Spiel von Will Levis? Die Titans gegen die Texans mit der nächsten dicken Überraschung. Das war das nächste wilde Spiel. Am Ende gewinnen die Titans mit 32-27. Sie haben eigentlich viel dafür getan, es nicht zu gewinnen. Aber die Texans halt auch. Und dann waren es die Titans, die es für sich entscheiden konnten.
Es gab vor dieser Woche in der NFL-Geschichte zwei Quarterbacks, die in einem Spiel 8 oder mehr Sacks kassiert haben, einen Pick 6 geworfen haben und trotzdem gewonnen haben. Jetzt gibt's 3. Und ich kann mir keinen passenderen Quarterback dafür vorstellen als Will Levis. Einfach der chaotischste Quarterback in der NFL. Aber
natürlich findest du den toll. Der James Winston toll fand, findet Will Levis toll.
Es hat ein paar Elemente drin. Was man ihm zugutehalten muss, finde ich, tatsächlich. Mental ist der einfach unfassbar stark. Also egal, was schiefläuft, egal, was der für blöde Plays drin hat, der bleibt in so einem Spiel drin, der attackiert, der macht Plays, der geht vertikal. Und er hat ja den Ball auch gut geworfen gestern. Also es war ja nicht so, dass dann irgendwie jeder zweite Wurf war irgendwie ein Unfall, sondern wenn der Ball rauskam, wenn er nicht gesackt wurde, abgesehen von dem Pick 6, dann hat er den Ball auch echt gut geworfen. Und deswegen, solche Quarterbacks, es ist schwer, mit solchen Quarterbacks ein Championship-Team aufzubauen, aber für das, wo die Titans gerade stehen, gibt er dir halt zumindest in so einem Spiel eine Chance. Und dann ist natürlich die Texans auf der anderen Seite. Also, Houstons Offense ist einfach nicht gut genug. Da haben wir jetzt auch schon oft drüber gesprochen. Das ist so unrund. Stroud, ich habe den Eindruck, der vertraut der Offensive Line nicht. Oft vertraut er den, wirkt auf mich so, dass er zögert, dass er nicht den Reads vertraut. Dann versucht er irgendwie einen Play zu machen, geht aus der Pocket. Manchmal trifft er ein Big Play damit auch, manchmal reißt er die Playstruktur damit ein. Die werden ihre Division gewinnen, aber die können froh sein, dass die eben nicht ein Team wie Miami oder wie Cincinnati in ihrer Division haben, das jetzt noch irgendwie heiß laufen könnte und die überholen kann. Weil überzeugend ist da wenig, was Houston macht, finde ich. Offensiv.
Also ich werde garantiert jemanden nicht mentale Stärke attestieren, der Bananen mit Schale isst.
Wie und mental Kaffee stark musst du sein, um dir sowas reinzuzwingen? So muss es ja irgendwie.
Wie mental kaputt musst du sein, ist meine Gegenfrage. Die Broncos gewinnen gegen die Raiders 29-19. Die Packers schlagen sehr verletzungsgeplagte 49ers, die ohne Purdy, ohne Bosa und ohne Trent Williams angetreten sind, deutlich mit 28-10. Und es wurde kein Shootout, ganz im Gegenteil. Ja. Die Seahawks gegen die Cardinals. Wir haben da beide ein bisschen mehr Punkte erwartet. 16-6 für die Seahawks am Ende.
Ja, defensives Spiel. Cardinals Offensive Line war overmatched im Spiel. Seahawks haben das richtig stark an der Line gemacht. Arizona nie ins Run-Game kommen lassen. Sie haben die Big Plays auch bekommen. Dieser Pick-6 von Kyler Murray, das ist ein unfassbares Play von Devon Witherspoon, der ihn überhaupt erst dazu bringt, diesen Ball noch irgendwie off-balance zu werfen. Und in der Red Zone eben die Stops gemacht. Arizona war 0-2 in der Red Zone. Sie konnten gar nichts am Boden machen, was wir normalerweise von dieser Offense ja gewohnt sind. Es ist jetzt das zweite Spiel nacheinander, in dem Seattles Defense nach der Bye wirklich gut aussah. Und wenn sich das fortsetzt, dann haben sie da vielleicht einen Floor, damit die Offense nicht mehr ganz so viel machen muss. Und dann geht da was. Also wirklich verlässlich ist kein Team in dieser Division. Ich vertraue keinem Team in dieser Division. Seattle hat jetzt erstmal die Oberhand aktuell. Wenn die Defense diesen Trend fortsetzt, glaube ich auch absolut, dass die Seahawks diese Division gewinnen können.
Wem ihr aber vertrauen könnt, ist uns, denn wir machen natürlich auch in diesem Monat wieder ein Q&A exklusiv bei RTL Plus. Da könnt ihr auch noch Fragen einreichen, wenn ihr uns supportet, und zwar bei Discord. Sprechen wir aber noch kurz über das Monday Night Game, den Abschluss des 12. Spieltags der NFL, und was für eins. Ist ein direktes Matchup im AFC Wildcard-Rennen, die LA Chargers gegen die Baltimore Ravens. Die Chargers stehen 7-3, die Ravens 7-4. Und es ist natürlich der Harbaugh. Jim gegen John Harbaugh, die Söhne von Jack Harbaugh. Ist mir heute erst bewusst geworden, dass die alle Namen mit J haben. Jeweils einen einsilbigen Namen mit J. Ich habe einen längeren Artikel über diese Brüder gelesen. Und dann kam auch noch Jack mit ins Spiel. Und ich wusste nie, von wem jetzt genau die Rede ist. Es ist das erste Aufeinandertreffen der beiden seit dem Super Bowl vor 11 Jahren. Ganz interessant, John ist 2-0 gegen Jim, aber John sagt selber, das stimmt nicht. Er ist 3-0. Es gab nämlich noch mal ein Preseason-Game zwischen den Ravens.
Das kannst du aber sicher sein, dass das gezählt wird, wenn die an Thanksgiving zusammensitzen.
100%. Und ja, der Super Bowl saß, jetzt muss ich überlegen, Jim lange in den Knochen? Korrekt? Ja, muss.
Ja,
weil, ja klar, logisch. Ja. Jim lange in den Knochen, hat man auch lange nicht drüber gesprochen, so langsam soll das wohl verarbeitet haben. Jetzt aber ein ganz anderes Duell, denn wie gesagt, eigentlich nur ein Regular-Season-Game, aber ein Wildcard-Spiel oder relevant für die Wildcards dieses Jahr. Die Baltimore Ravens haben knapp gegen die Steelers verloren letzte Woche und die Chargers sind jetzt 4 Spiele in Folge ungeschlagen. Worauf wird es ankommen?
Ob wir von der Ravens Defense jetzt ein verändertes Gesicht bekommen. Sie haben ihre Secondary umgebaut letzte Woche. Ja, wir hatten ja viel drüber gesprochen. Coverage Bars, Big Plays, die sie zulassen, Kommunikationsprobleme. Marcus Williams, der eine ganz üble Saison spielt. Genau da haben sie angesetzt. Gegen Pittsburgh war Williams de facto raus. Der hat einen Defense-Snap gespielt. Kyle Hamilton und Darius Washington waren das Safety-Duo. Marlon Humphrey hat dann primär im Slot gespielt und Wiggins und Brandon Stevens eben das Outside-Corner-Duo. Also sprich Humphrey mehr, ein bisschen mehr in der Kyle-Hamilton-Rolle, wenn man so will. Natürlich nicht 1-1, aber halbwegs. Und Hamilton eben mehr in der Marcus-Williams-Rolle sozusagen. Und Harbaugh hat schon angekündigt, dass sie dabei auch bleiben werden. Das nimmt Hamilton vielleicht ein bisschen die Playmaker-Möglichkeiten. Das ändert vielleicht ein bisschen ihre Box-Strukturen. Aber es hat ihnen gegen Pittsburgh mehr Coverage-Stabilität gegeben. Und ich glaube, das muss hier die Prio sein gegen die Chargers-Offense, die viel davon lebt, dass Justin Herbert eben diese Big Plays macht. Der wirft über 15% seiner Pässe tief dieses Jahr. Das ist der fünfthöchste Wert in der NFL. Der ist vor diesem Spieltag natürlich Platz 1 in Deep Passing Yards, Platz 1 in Deep Passing Touchdowns. Ist der einzige Quarterback, der mehr als 52% seiner tiefen Pässe anbringt. Und das mit dieser Receiver-Gruppe, mit der er da spielt. Mhm. Unterstreicht, glaube ich, auch nochmal, wie stark Herbert spielt. Und ich glaube, es ist halt auch notwendig, weil die Chargers wollen den Ball ja laufen, aber die sind auf Platz 25 in Rushing Success Rate. Da haben es die letzten Wochen ja auch gesehen, wie sie die Offense mehr und mehr so ein bisschen weg vom Run-Game geschoben haben. Die Ravens haben eine richtig gute Run-Defense und ich denke gerade Interior Defensive Line gegen die Interior Offensive Line der Chargers. Das ist ein Mismatch für Baltimore, sprich, ich vermute, Baltimore wird hier die Line gewinnen und wird einiges an Man-Coverage spielen mit diesem neuen Safety-Duo. Und dann ist halt das ist wahrscheinlich das Spiel, ob sie da verhindern können, dass Herbert diese 3-4 Chunk-Plays durch die Luft macht. Er macht ja mittlerweile auch ein paar am Boden, musst du auch mit einkalkulieren. Aber diese Shots downfield, die werden die Chargers brauchen. Und es wird ein sehr, sehr guter Test für Baltimore, ob sie da wirklich eine neue Stabilität gefunden haben in Coverage.
Die Chargers Defense ist aber auch sehr gut und wird auch eine harte Nuss für die Ravens Offense wahrscheinlich.
Ja, denke ich auch. Ravens Offense erste, also, beziehungsweise Chargers Defense, so rum, erste Hälfte gegen die Bengals war gut, zweite Hälfte war ja, somit das erste Mal.
Ja, es gab ja nur so einen Durchhänger. Es war ja gar nicht mal die ganze zweite Hälfte.
Ja, finde ich. Ja, stimmt, ja. Aber es war so ein
Durchhänger, wo sie komplett eingebrochen sind und dann ging es irgendwie.
Richtig, genau.
Raus.
Ich glaube, 3 Touchdown-Drives waren es nacheinander.
Ja.
Plus eben diese beiden Drives danach, wo Cincinnati jeweils Field Goals verschießt. Ravens spielen natürlich sehr anders offensiv. Das könnte den Chargers ein bisschen mehr entgegenkommen. Run-Defense ist sehr, sehr gut. Mal gucken, ob Khalil Mack wieder spielt. Das ist eine ganz, ganz wichtige Personalie. Und die Chargers sind aber sehr leicht. Also sie spielen viel Nickel, sie spielen mit am meisten sogar Dime-Defense, also mit 6 Defensive Backs. Das gibt ihnen Range. Dane Henley ist ja ihr primärer Linebacker, der eigentlich immer auf dem Platz steht. Der hat auch Speed, der hat auch Reichweite. Das kann helfen, vielleicht auch um Lamar Jackson ein bisschen im Run-Game zu limitieren, ihn ein bisschen in der Pocket zu halten. Da ist dann so ein Spieler, kann da sehr viel wert sein. Aber die Ravens sind halt auch ein Power-Run-Team. Die spielen 35% ihrer Snaps mit 2 Backs auf dem Platz, 14% sogar 22 Personnel, also nur mit einem Wide Receiver. Und dann kommt dahinter ja kein Speedback durchgerannt, sondern dann kommt Derrick Henry durchgerannt. Also das ist, glaube ich, das könnte ein Problem für die Chargers in diesem Spiel werden. Ich bin sehr gespannt, wie weit Justin Herbert die Chargers hier im Spiel halten kann, weil ich denke, darauf wird es letztlich ankommen. Baltimore ist angeschlagen, defensiv. Also da, sie haben auch da ein paar Verletzungen. Roquan Smith zum Beispiel ist fraglich. Der hat, glaube ich, gar nicht trainiert, könnte ausfallen diese Woche. Inwieweit da die Chargers Offense Herbert vor allem das Spiel offen hält, weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn sie das nicht schaffen, dass Baltimore das auch mit ein bisschen Abstand gewinnt.
Ja, ich habe ja in unserem Tippspiel, was mittlerweile komplett verloren ist, weil du schon 2 von 2 getroffen hast, und ich schon wieder bei einem daneben lag, habe ich auf die Ravens getippt und ich bleibe auch dabei. Es ist auch der Buchmacher-Favorit, 2,5 Punkte vorne und das auswärts. Aber es ist schon noch ein offenes Spiel unterm Strich.
Ja, also es ist viel enger als gedacht, auf jeden Fall. Es ist so ein Spiel, wo vielleicht das Matchup einfach nicht so gut ist für die Chargers. Aber auf der anderen Seite, so wie Herbert im Moment spielt, da haben die Chargers in jedem Spiel eine Chance.
Das war auf jeden Fall unsere Vorschau fürs Monday Night Game, den H-Bowl. Ich bin sehr gespannt. Und gleichzeitig auch unser Rückblick auf die Spiele von gestern am 12. Spieltag der NFL. Das war's erstmal für heute. Das war mein drittes Content-Piece für den heutigen Tag. Aber damit noch nicht genug. 2 Sachen noch. Zum einen nochmal der Hinweis, Q&A morgen exklusiv bei RTL Plus mit euren Fragen und unseren Antworten. Und 501 Euro. Hat jemand für den von uns unterschriebenen Mini-Helm bezahlt. Für einen guten Zweck, für den German Charity Bowl. Vielen, vielen Dank an den oder diejenige. Crazy, aber wie gesagt, geht an eine gute Organisation und ja, für einen guten Zweck. So viel zusammengekommen. Sehr, sehr stark. Das soll es für heute gewesen sein. Wir hören uns morgen und dann natürlich am Donnerstag wieder. Macht's gut. Tschüss.
Ciao, ciao.